Sie hören den Klimakompass mit Claudia Kempfert. Eine Produktion von 22 Film. Diese Folge wird unterstützt von Tibber, deinem dynamischen Stromtarifanbieter.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dennis Eckmeier, Wissenschaftsredakteur bei 22 Film. Es ist Krieg in der Golfregion, das dritte Mal in meiner Lebenszeit. Die einen hoffen auf die Zerschlagung des Regimes im Iran, die anderen kritisieren den Angriff als völkerrechtswidrig. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann nur den Menschen in der Region wünschen, dass es schnell vorüber ist und sie dann in einem Land mit mehr Freiheiten leben. Unser Podcast handelt aber von der Transformation der Wirtschaft in Reaktion auf den Klimawandel. Und dabei geht es natürlich um Energieversorgung und Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen und den Ländern, aus denen sie kommen. Und dazu gehören eben die Staaten am Persischen Golf. Für diese Themen ist meine Gesprächspartnerin Professor Claudia Kempfert genau die richtige Expertin. Sie leitet die Abteilung Energieverkehr Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hallo Frau Kempfert.
Hallo.
Frau Kempfert, Sie haben ein Buch rausgebracht, beziehungsweise es kommt jetzt gerade raus. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Freut mich sehr.
Ich durfte ja auch schon einen Blick hineinwerfen. Ich fand es unterhaltsam und informativ und vor allem passt es ziemlich gut zu unserem Podcast. Erzählen Sie doch mal, wen wollten Sie mit dem Buch erreichen und vor allem, was wollten Sie mit dem Buch erreichen?
Also ich habe das Buch geschrieben und ich freue mich sehr, dass es jetzt rauskommt. Habe ich lange dran geschrieben, weil ich seit vielen Jahren beobachte, dass sich gerade in der Energiepolitik immer und immer dieselben Muster wiederholen. Also wir stehen dann so vor großen Problemen, wie jetzt auch aktuell Energiepreise, geopolitische Konflikte, aber auch Klimakrise. Und dann werden so scheinbar einfache Lösungen vorgeschlagen, die das Problem gar nicht lösen, sondern teilweise sogar noch verschärfen. Und diese Art von Fehlentscheidung, die nenne ich Kurzschlüsse. Das Buch heißt auch Kurzschluss, wie wir unsere Energiezukunft verspielen. Also das sind politische Kurzschlüsse zwischen Problem und vermeintlicher Lösung. Also statt die Ursachen wirklich zu beseitigen, wird häufig versucht, das bestehende fossile System irgendwie zu stabilisieren, etwa durch jetzt so neue Gaslieferungen oder zusätzliche fossile Infrastruktur. Oder aktuell haben wir ja viele Kurzschlüsse, über die wir heute auch wieder reden. Und das führt uns dann am Ende wieder neue Abhängigkeiten und neue Krisen. Und also ich habe das Buch geschrieben, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass die öffentliche Debatte, und das kennen wir ja auch hier durch unseren Podcast schon lange, dass gerade die öffentliche Debatte über Energie- und Klimaschutz zunehmender verwirrender wird. Mhm. Also viele Menschen, die hören dann so Schlagworte wie Heizungshammer, Dunkelflaute, angebliche Verbotskultur. Und viele wissen dann gleichzeitig überhaupt gar nicht mehr genau, was eigentlich stimmt und was nicht stimmt. Und deshalb wollte ich mit diesem Buch sowas anderes machen, nicht nur erklären, so wie das Energiesystem funktioniert, sondern auch zeigen, warum bestimmte Narrative in der Debatte immer und immer wieder auftauchen und wer letztendlich auch davon profitiert. Also das Buch richtet sich bewusst nicht an Fachleute, die finden es dann wahrscheinlich eher langweilig, aber ich habe es für Menschen geschrieben, die sich fragen, warum wird über Energie eigentlich so emotional gestritten? Also warum scheint die Energiewende gleichzeitig so wichtig, aber gleichzeitig so umstritten, angeblich umstritten zu sein? Und was bedeutet das auch für unseren Alltag, auch für unsere Wirtschaft? Was bedeutet es auch für unsere Zukunft? Und deswegen ging es mir auch darum zu zeigen, dass die Energiewende oft völlig falsch verstanden wird. Sie ist nicht das Problem, sondern die Lösung auch für viele Probleme, für die Klimakrise, für wirtschaftliche Stabilität, auch für geopolitische Sicherheit. Und deswegen will ich da Mut machen, denn all diese Krisenmeldungen, die entstehen doch auch aktuell unter dem Eindruck, dass die Herausforderungen viel zu groß sind. Auch aktuell wieder, wir schalten Nachrichten ein, wieder eine neue Krise, wieder ein neuer Krieg und dabei existieren dann auch viele Lösungen. Und darum geht es mir an dieser Stelle. Also erneuerbare Energien und so weiter, wir kennen die alle. Aber das auch nochmal zu erklären, warum die da sind, welche Speicher wir haben, wie die Elektromobilität eingesetzt werden kann, effiziente Gebäude wichtig sind, intelligente Stromnetze. Und deswegen ist die zentrale Botschaft des Buches deshalb so ganz, ganz einfach. Die Energiewende ist da kein technisches Nischenprojekt, würde ich sagen. Sie ist so eine Modernisierung, auch sie ist da für die Modernisierung unseres Wirtschaftssystems. Und sie kann funktionieren, wenn wir endlich aufhören, energiepolitische Kurzschlüsse zu produzieren. Deswegen heißt das Buch so und deswegen kommt es jetzt raus.
Ja, Auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, mit dem wir uns im Podcast ja auch beschäftigen. Mhm. Und am Ende der Folge sprechen wir auch noch über eine Publikumsfrage von Simone, die genau diese Hilflosigkeit der Leute vor diesen komplizierten politischen Dingen thematisiert und sich wünscht, dass es da eigentlich mehr Hilfestellung gibt für die Bürgerinnen und Bürger bei der Transformation ihres Umfelds. Und bevor wir aber zu dieser Folge bzw. zu dieser Publikumsfrage kommen, sprechen wir noch über die Auswirkungen des Kriegs im Iran auf die Energieversorgung und die Energiewende. Und weil sich die Situation so schnell ändern kann, möchte ich noch dazu sagen, wir nehmen heute am Mittwoch, den 18.03.2026 auf, und zwar vormittags. Falls sich also was ganz Gravierendes geändert hat, bis Sie diese Folge hören, dann liegt es daran, dass wir das vielleicht noch nicht wussten. Wenn auch Sie eine Publikumsfrage stellen möchten, dann tun Sie das doch einfach über die E-Mail-Adresse klimakompass@22.film oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf Spotify oder YouTube. Wir lesen natürlich immer alles und freuen uns sehr über Ihre Beiträge. Kommen wir zum ersten Thema, die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf uns und die Welt. Der Krieg begann vor etwas weniger als 3 Wochen mit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran. Der Iran reagierte mit Angriffen auf amerikanische Stützpunkte in den meisten Nachbarländern und auf Israel. Und damit sind alle Länder am Persischen Golf betroffen. Jetzt ist die Straße von Hormus blockiert, die den Persischen Golf mit der offenen See verbindet. Und die ist eine Hauptarterie für Erdöl. 15-20% der globalen Erdöllieferungen gehen hier durch. Und China, der weltweit größte Verbraucher von Öl, bekommt sogar fast die Hälfte seiner Lieferungen über die Straße von Hormus. Gestern kam noch die Nachricht rein, dass der Iran bestimmte Öllieferungen durch die Meerenge erlauben möchte. Die Blockade ist also etwas durchlässiger geworden. Stand heute ist aber nicht ganz klar, wie viel durchlässiger.
Bevor wir jetzt auf die Energiepreise schauen, vielleicht noch so ein Satz vorweg. Es geht ja bei diesem Krieg auch zuallererst um Menschenleben. Es geht um Leid, es geht um Menschenrechte, auch um die Gefahr einer weiteren Eskalation. Aber wir sprechen drüber, gerade weil fossile Energien so stark mit geopolitischen Konflikten verknüpft sind. Und deswegen zeigt da diese Krise leider auch wieder, wie verletzlich unsere Energieversorgung auch immer noch ist. Und deswegen unser Thema heute, dass wir auch hier auf Öl gucken und auf den Ölpreis. So üblicherweise stört mich das ja seit über 20 Jahren, dass ich immer nur nach Ölpreisen oder Benzinpreisen gefragt werde, wenn wieder so eine Krise da ist. Also das ist tatsächlich immer so ein Reflex, den wir hier haben. Seit der ersten Ölkrise 1973, da gab es damals so ein autofreier Sonntag und da durfte ich auf der Autobahn mit Rollschuhen rumfahren. Das fand ich mega. Ja, cool. Aber wir haben damals schon irgendwie darauf reagiert und es war alles ganz so hektisch und dann vergisst man wieder sehr schnell. So, und aktuell ist das ähnlich. Aber es hat jetzt eine Dimension, die schon gravierend ist. Ja, also gerade die Straße von Hormus, Sie haben es ja gerade erklärt, da ist so ein wichtiges Nadelöhr für die Energieversorgung. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir auch in diesem Podcast mal drauf gucken. Und, die Straße von Hormus ist so eine wichtige Energieversorgungsstraße, so Nadelöhr des globalen Energiesystems sogar. Also es sind ja diese 20%, die Sie gerade schon erwähnt haben, von den weltweiten Öl- und Ölproduktströmen, die da durchgehen. Und die EIA spricht sogar von so einem zentralen Chokepoint, wo dann auch so ein größter Ölmarktschock überhaupt entstehen kann. Und das erleben wir aktuell. Und gleichzeitig aber auch durch die Straße geht auch die Gaslieferung, also Flüssiggas, weil ein erheblicher Teil des globalen Flüssiggases, also LNG, auch aus Katar dort verschifft wird, transportiert wird. Und wenn jetzt diese Route da jetzt dauerhaft oder länger blockiert wird, und sie ist ja schon eine Weile jetzt blockiert, militärisch unsicher, dann trifft das nicht nur einzelne Länder, sondern wirklich den gesamten Weltmarkt. Und deswegen sind wir auch betroffen und deswegen ist es auch ein Thema. So. Und ja. Also wichtig aktuell zu sehen ist, die Märkte reagieren ja nicht erst auf so einen physischen Mangel, sondern sie preisen das Risiko ein, das Risiko eines möglichen Mangels. Und dann steigen ja auch aktuell, wenn die Schiffe da nicht transportieren können. Und wenn man mal so Aufnahmen sieht von oben, sieht man ja, wie viele Schiffe da im Moment schon stehen oder stehen geblieben sind. Also da steigen dann auch die Versicherungsprämien, die Frachtraten, Sicherheitskosten. Und das sind alles diese Risikoaufschläge auf Rohöl. Und deshalb schießen die Preise so schnell nach oben. Und das hat gar nicht so sehr was mit physischen Knappheiten zu tun. Also aktuell bekommen die Raffinerien aktuell Öl, bei uns sowieso, weil wir gar nicht, so gut wie gar nicht von dort Öl bekommen. Aber es hat was mit der Verwundbarkeit zu tun, wie ich es jetzt auch in meinem Buch aktuell beschreibe. Also solange wir in Öl und Gas hängen, importieren wir Krisen, wir importieren Kriege und wir importieren Preisschocks gleich mit. Und dieser geopolitische Preisschock ist das, was wir aktuell sehen. Also es gibt noch keine aktuelle Knappheit, würde ich sagen. Aber so, das ist das, was wir sehen. Ja.
Das heißt, die Ölpreise steigen schon, obwohl die Tanks noch voll sind, sage ich jetzt mal.
Genau, also obwohl die Tanks noch voll sind, sie sind nicht überall voll. Sie haben es ja eben richtig beschrieben, im asiatischen Raum gibt es natürlich Reaktionen. Da muss man jetzt sehen, woher die das Öl dann bekommen. Aber es ist immer alles eine Frage des Preises, so schlimm das irgendwie auch klingt. Die Länder, die sich leisten können, das war ja auch bei der letzten Energiekrise in Deutschland, Europa so, vor allen Dingen Deutschland, als Gas hier nicht mehr aus Russland kam, als wir hohe Preise zahlen konnten für das Erdgas, was wir hier bekommen haben, Flüssiggas, haben andere Länder in die Röhre geguckt. Das war damals Pakistan. Die mussten dann hatten Blackouts und so weiter. Ähnlich ist es hier jetzt auch. Also Länder, die sich leisten können, zahlen hohe Preise und dann ist der Tank noch gefüllt, in Anführungsstrichen. Aber die geopolitischen Preisstocks, die wir jetzt sehen, das ist in erster Linie noch aufgrund von erwarteten Knappheit, die aber auftreten können, die Knappheiten, wenn das alles jetzt noch sehr viel länger dauert. Also wenn das jetzt Monate dauert und die Straße von Hormuz auch Monate blockiert ist, dann wird es auch Knappheiten geben. Mhm. Und dann sind wir in ähnlichen Szenarien, wie wir mal waren damals bei der Energiekrise, die Gaskrise 2022, als der Krieg in der Ukraine begann.
Ja, also es dauert noch Monate, meinen Sie? Oder was
ich hoffe
denn?
Nicht. Ich hoffe nicht. Nee, genau, es war nur so ein Wenn-Dann-Satz. Also muss man ja im Moment sagen, also wenn es jetzt kurzfristig wieder vorbei ist, dann vergessen wir auch alles ja immer wieder ganz schnell und alles geht so weiter wie bisher und wir kaufen wieder mehr Diesel- und Benzinfahrzeuge und bauen Öl- und Gasheizungen ein, das wäre nichts gewesen. Aber wenn es länger dauert, dann werden wir ähnlich wie damals bei der ersten Ölkrise, wo ja sehr viel Reaktionen gab, schon auch reagieren müssen und dann kann es ja auch Knappheiten geben. Die Frage war ja nach den Knappheiten. Und damals, so 1973, als es jetzt autofreier Sonntag gab, haben wir ja vielleicht dann auch irgendwann wieder, oder Tempolimit wäre sowieso angebracht, aber solche Dinge, wenn jetzt Knappheiten auftreten, über die müssen wir uns Gedanken machen, wenn der Ölpreis weiter klettert, sowieso.
Genau. Wie weit, glauben Sie denn, könnte der Ölpreis noch steigen?
Das ist natürlich immer so die größte Preisfrage. Also wenn man die kurzfristigen Projektionen anguckt, dann sieht man, dass wir im Moment so unter der knapp 100 Dollar Marke liegen, 95 Dollar pro Barrel, auch das kann sich da einpendeln. Es gibt weitere Prognosen von einigen Schätzern, die sagen, das kann auch wieder runtergehen, wenn der Krieg jetzt oder die kriegerischen Auseinandersetzungen gerade in der Straße von Hormuz sich vielleicht wieder so ein bisschen beruhigen. Und dann gibt es natürlich Szenarien, wo man nicht weiß. Also wenn es jetzt länger dauert, wenn es jetzt Risikoszenarien sind, die man sich anguckt von verschiedenen Studien, die von einer weiteren Eskalation auch ausgehen, dann kann der Ölpreis auch wieder deutlich, deutlich nach oben gehen. Und in Größenordnung, die kein Mensch weiß, das ist ganz klar, aber die Bandbreite ist hier enorm, weil alles von der Dauer oder an der Dauer dieser und auch der Tiefe der Eskalation abhängt, würde ich sagen. Mhm. Also das Basis-Base-Case, würde ich sagen, ist so ein deutlicher temporärer Schock, dann haben wir alles schnell wieder vergessen und alles geht so weiter wie bisher, aber das Worst-Case-Szenario gibt es schon auch. Anhaltende militärische Eskalation, lange Störungen, also in der Straße von Hormuz. Und dann drohen auch sehr viel stärkere Preissprünge, dann auch mit Inflations- und Konjunkturfolgen, die auch gravierend sein können. Das ist schon dann auch problematisch.
Sie haben jetzt einen Preis genannt, 100 Dollar pro Barrel. Wie ist der denn normalerweise? damit wir einen Vergleich haben.
Ja, genau. Also er war vor der Krise etwa bei 60, schwankt immer auch so ein bisschen, lag auch mal eine Zeit lang wieder darunter. Russland wünscht sich immer $60 pro Barrel, damit die ihren Krieg noch ein bisschen finanzieren können, trotz zurückgehender Exporte. Die im Übrigen jetzt wahrscheinlich ansteigen, weil die Sanktionen gelockert wurden. Aber das ist so die Größenordnung. Es gab in der Vergangenheit auch schon Sprünge mal nach oben, als es auch in der Vergangenheit, Sie haben ja auch eben angedeutet, schon mal auch in der Golfregion kriegerische Auseinandersetzungen gab. Da sind die Preise dann auch über $100 gesprungen. Und das ist so eine Größenordnung, die schon sehr hoch ist. Und wenn es dann noch weiter nach oben geht, dann hat es auch schon gravierende Folgen, gerade für Länder, die viel importieren müssen wie wir, oder auch gerade für Länder, die arm sind und auch trotzdem auch importieren müssen und diese wirtschaftliche Kraft nicht haben, wie jetzt Industriestaaten wie wir, wo es dann noch viel stärker negative Folgewirkungen gibt. Also die gesamtgesellschaftlichen Folgewirkungen, die sind groß und im Übrigen auch in den USA, wo der Ölpreis ja auch zu steigenden Benzinpreisen führt. Und das sind auch Größenordnungen, die da jetzt gar nicht so kennen. Und da gibt es ja dann auch schon entsprechende Reaktionen. Und das wird man auch weiterhin sehen.
Aber ich muss auch sagen, ich habe in den USA gewohnt, das ist jetzt allerdings auch schon 10 Jahre her. Aber damals war der Preis in Deutschland fürs Tanken, ich glaube, 8-mal so hoch wie in den USA. So in den USA ist es auch super stark subventioniert, zumindest der Preis an der Tankstelle dann. Also ich glaube, bei denen ist eh noch Luft nach oben.
Ja, also erstmal haben sie die Steuern so hoch nicht drauf wie wir. Bei uns ist ja auch nochmal knapp die Hälfte fast Steuern, so die wir draufpacken. Aber das andere ist völlig richtig. Und die fördern ja selber. Sie sind ja ein Land, welches ihren Bedarf durch eigene Förderung abdecken können. Und das ist nochmal wieder was ganz anderes. Das sehen wir in allen Ölförderländern weltweit, dass dort die Preise für fossile Energien niedrig sind, subventioniert, klar, häufig, aber dass auch so ein gesellschaftliches Thema dann schnell ist. Steigende Benzinpreise heißt Dauerkonflikt und das ist hier ja auch gar nicht so anders. Leider hätte schon längst anders sein können. Ich glaube, die Norweger, die kratzen sich jetzt so ein bisschen an den Kopf und fragen, was habt ihr denn für Diskussionen? Wir haben jetzt irgendwie 90% Elektroautos im Markt. Jeder fährt damit zum Elektroauto rum. Klar, die Strompreise spielen auch eine Rolle, aber das ist ja nicht ansatzweise zu vergleichen, also mit diesen Preissprüngen so. Aber jetzt gibt es, apropos USA, dort auch Preissprünge und deswegen diskutieren die da jetzt auch munter, wie man das in den Griff bekommt. Kann. Und das hilft Trump jetzt in seiner Wahlphase überhaupt nicht.
Ja. Nee, also. Gar nicht. Gott sei Dank. Also irgendwie.
Ja, vielleicht, vielleicht bringt ihn das zur Ruhe.
Irgendwie. Ja, wenn er da so ein schnelles negatives Feedback kriegt, ist das vielleicht ganz gut auch. Ne?
Ja, ich finde es ein bisschen erschreckend so, dass da so gar nicht die Szenarien bis Ende gedacht werden. Also was das dann heißt, auch an der Straße von Hormuz, das ist ja, also in unseren Studien thematisieren wir das seit über 20 Jahren, ja, was das bedeutet, wenn diese Straße blockiert wird, weil das wichtigste Nadelöhr ist, das weiß ja auch jeder. Und wenn die da einen Angriff starten, passiert das. Völlig klar. Und mir scheint es so ein bisschen, als seien die überrascht oder sei die Regierung überrascht, dass das jetzt so auftritt und wissen so gar nicht so recht, wie damit umzugehen und ruft da irgendwie verzweifelt nach der NATO, die da jetzt gar nichts zu suchen hat. Also mir scheint es so ein bisschen, entweder dass die Berater da nicht so ganz auf dem neuesten Stand sind oder einfach anders denken oder die einfach gar nicht so längerfristig gedacht wird, also sondern immer so von hier bis zum nächsten Gartenzaun. Und das ist natürlich hochproblematisch in dieser Situation, wo die ganze Welt wieder mitgezogen wird in eine Entwicklung, die wir gar nicht wollen und auch nicht brauchen.
Ja, den Eindruck habe ich bei dem Trump-Regime ja öfter, dass das alles so ein bisschen hoppla hopp ist, aber das ist ja Gott sei Dank nicht unser Thema, weil ich finde das sehr deprimierend, darüber zu sprechen.
Ja, wohl wahr. Ja, wohl wahr. Also er ist nur leider immer der Verursacher und man muss sich da schon fragen, warum das jetzt so kommt. Das hat wahrscheinlich innenpolitische Gründe, irgendwie maximal ablenken von innenpolitischen Problemen. Das kann ja auch sein, aber es ist schon wahr, es ist deprimierend.
genau.
Darüber nachzudenken. Aber die Folgewirkungen, die können ja jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das ist ja auch was, was am Ende, ich will nicht sagen, positiv sein kann, aber grundsätzlich auf jeden Fall wieder wachrüttelt, dass wir diese Kurzschlüsse unterlassen.
Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nicht nur absolut notwendig für die Energiewende, du kannst auch persönlich von ihm profitieren. Und zwar mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Tibber bietet dir 100% zertifizierten Ökostrom, aber zu dem Preis, der gerade an der Strombörse gehandelt wird. Wenn also viel Strom durch Wind oder Sonne generiert wird, dann sinkt automatisch der Strompreis und damit auch deine Kosten. Nur ein kurzer Blick in die Tibber-App und schon weißt du, ob du mit deiner nächsten Wäsche oder dem nächsten E-Auto-Ladevorgang Geld sparen kannst. Und weil erneuerbare Energiequellen ständigen Schwankungen unterliegen und Tibber dir 24 Stunden im Voraus die Preise für den Folgetag nennt, kannst du im Schnitt gut 20-30% deiner Stromkosten einsparen. Wenn du ein E-Auto hast, kannst du auch die Smart Charging Funktion nutzen, bei der der Algorithmus der Tibber-App das lästige Lademicromanagement für dich übernimmt. Damit lädst du zu den günstigsten Preisen und hast trotzdem immer den perfekten Ladestand bei Abfahrt. Mit dem Link in den Shownotes oder dem Wechselcode KOMPASS bekommst du ein Willkommensguthaben in Höhe von 50 Euro für den Tibber Store. Damit kannst du dir einen Stromtracker, Ladeboxen oder andere schlaue Begleiter zulegen. Probier's also aus und nutze die Vorteile der Energiewende mit Tibber.
Sie haben es kurz erwähnt, ich möchte es nochmal ein bisschen herausstellen, dass die steigenden Ölpreise halt auch bedeuten könnten, dass dadurch der Ukraine-Krieg verlängert wird, weil Russland einfach mehr Geld macht. Das finde ich auch eine der, aus meiner Sicht, also für mich war das unerwartet, aber für Sie wahrscheinlich nicht so, Sie haben sich das wahrscheinlich denken können, aber dass das halt so indirekte Auswirkungen dann halt auch auf andere Kriege in der Welt hat.
Da hatte ich mich von Anfang an gefragt, weil ich wusste, dass das kommt, ob das jetzt die Intention ist von dem US-Regime, weil Trump und Putin sich da ja offenbar ganz gut verstehen. Also es ist gruselig alles so, ja. Also aber in solchen Krisen, da verschieben sich die Handelsströme ja sehr schnell. Und gerade weil Asien dringend Öl benötigt, aber auch teilweise Flüssiggas, und das so nicht mehr ankommt, dann kommt man da ja auf andere Lieferländer, greift man da zurück. Und da bieten sich dann gerade USA im Moment an, aber die können auch nicht so viel zusätzlich liefern. Norwegen ein bisschen jetzt gerade für uns, Lateinamerika, aber eben auch Russland. Und das heißt dann, das heißt jetzt vielleicht nicht, dass alle sofort wieder russisches Öl kaufen, aber die hohen Weltmarktpreise, die machen russische Exporteure attraktiver und es gibt mehr Anreize für Umleitungen zwischen Handel, zusätzliche Käufe, gerade in Asien, und die Schattenflotte ist ja munter unterwegs, die russische, die kennen wir ja schon, die da irgendwie unter anderer Flagge da durch die Gegend fährt, und das wird dann auch wieder der Fall sein. Also wenn wir mal so Zahlen durchgehen, jetzt mal ganz analog, sehen wir, dass dieser Schock durch diese Unterbrechung von der Straße von Hormuz, sie haben eingangs die 20 Millionen Barrel pro Tag angesprochen, die in dieser Passage ja transportiert wird. Und dadurch, dass die Passage jetzt stark eingeschränkt bleibt und die Golfproduzenten nicht ausreichend ausweichen können, braucht man Alternativen. Und da gibt es einerseits in Saudi-Arabien diese Ost-West-Pipeline, die ein bisschen was auffangen kann, bis zu 8 Millionen Barrel pro Tag. Und es gibt auch noch eine, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten geht, die kann aber auch nur maximal 2 Millionen Barrel pro Tag auffangen. Also aus diesem Nahostraum kommen deutlich eingeschränkte Mengen auf den Weltmarkt, und aushelfen können jetzt auch nur teilweise Länder. Also es gibt zwar Swing States wie die USA, aber die haben auch eigenen Bedarf, der nach wie vor hoch ist. Und man wird natürlich durch diese steigenden Preise auch Nachfragerückgänge sehen. Also gerade durch wirtschaftliche Einbrüche, das wird sicherlich kommen, gerade in Ländern, die auch stark abhängig sind oder auch in Entwicklungsländern oder Ländern, die nicht so reich sind wie jetzt die Industriestaaten, wird das früher zu Verwerfungen kommen. Also das ist schon etwas, wo man dann wenig Alternativen hat. Und Russland bietet sich jetzt an, oh super, wir haben ja auf jeden Fall noch Mengen, die ja eingeschränkt sind aufgrund der Sanktionen. Und die können durchaus aushelfen. Aber es gibt jetzt noch nicht eine zusätzliche Pipeline von Russland nach China. Ja. Wird lange geplant, schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Aber die zusätzliche gibt es noch nicht. Es gibt eine. Aber China beispielsweise, die fahren ja eine ganz aggressive Politik weg vom fossiler Energie durch diese Elektromobilität, Energieeffizienz, Solarenergie, Windenergie und so weiter, grüner Wasserstoff. Die fahren ja diese Strategie schon länger, weil sie wissen, dass das früher oder später ein Problem wird. Sowas, was wir aktuell sehen. Das ist auch cleverer, als wir das hier tun.
Ja.
Und genau, ja. Also insofern davon kann jetzt Russland so ein bisschen eingeschränkt profitieren, weil der asiatische Raum Bedarf hat.
Also wir werden ja mit dem Ölpreisschock nicht allein gelassen. Es gibt ja die IEA, die hat eine Erhöhung der Ölförderung mit ihren, ich glaube, 32 Mitgliedstaaten beschlossen. Wie genau sieht das aus und was glauben Sie, inwiefern sie den Preisschock abfedern kann?
Ja, also das sind ja diese sogenannten Notfallbestände von der IEA, der Internationalen Energieagentur. Diese Länder, die da Teil sind, die müssen Notfallbestände vorraten. Wir vorraten Deutschland auch, also für mindestens 90 Tage Nettoimporte. Das kommt aus der ersten Ölkrise. Das hat man damals sich entschieden, das zu machen. Also in Deutschland gibt es auch gesetzlich abgesicherte strategische Reserve in dieser Größenordnung für eben diese 90 Tage. Deshalb gibt es auch in Deutschland oder auch in anderen IEA-Staaten jetzt nicht nach wenigen Tagen leere Tanks oder die Industrie hat Ausfallunterbrechungen, aber man versuchte jetzt mit dieser frühen Freigabe der Notfallbestände in einigen Ländern den Preis zu stabilisieren oder zumindest die Märkte etwas zu beruhigen. Und ich hatte ja schon gerade die Größenordnung genannt, die da im Moment jetzt physisch teilweise fehlt. Und die 400 Millionen Barrel, die man da freigeben wollte, das ist dann für so maximal 2 Wochen, wenn man den normalen Bedarf weltweit weiterlaufen lassen würde, der vielleicht ein bisschen zurückgeht, aber dann hat man da irgendwie so zu 1, 2, 3 Wochen maximal abgedeckt. Also man sieht ja auch, die Strategie ist auch schon gerade nicht aufgegangen, es ist alles verpufft. Und der Preis ist nach wie vor hoch. Also insofern habe ich das ja auch kritisiert oder ich kritisiere diese frühe Freigabe der Notfallreserve, weil wir das wirklich für physische Ausfälle bereitstellen sollten und nicht um Märkte in irgendeiner Form zu beruhigen und schon gar nicht nur in Zeiten, wo wir noch gar keine Versorgungskrise haben.
Ja.
Und da sind wir ja noch nicht. Also insofern ist das zu früh. Und genau, und hat auch den Markt nicht so wirklich stabilisiert. Also die Preisberuhigung hat nicht eingesetzt. Also insofern, die Bestände sind ja wirklich für echte Notlagen da. Und wenn man diese Reserve jetzt viel zu früh einsetzt, hat es vielleicht ganz kurzfristig Auswirkungen auf die Preisberuhigung oder beruhigt die Preise in irgendeiner Form, aber schwächt dann letztendlich auch den zentralen Sicherheitsmechanismus, wenn jetzt der Konflikt länger dauert oder auch noch weiter eskaliert. Und die Preise haben wir auch nicht stabilisiert. Also insofern haben wir am Ende nicht wirklich viel erreicht.
Jetzt haben Sie vorhin schon mit Blick auf die Abhängigkeiten von Deutschland, vom Nahen Osten, Katar genannt. Und Katar kennen wir ja alle aus dem Gasdeal, den Robert Habeck noch gemacht hat. Das war damals ein Riesending, was ich auch nicht wusste, der gilt erst ab diesem Jahr und gilt dann bis 2041.
Sorry, ich muss da lachen. Ich sollte nicht lachen an der Stelle, weil es ist traurig, so ein klassischer Kurzschluss. Ja.
Genau, wie ist denn das einzuordnen? Haben wir da jetzt ein Problem, weil Katar jetzt auch hinter der Blockade liegt?
Nein, da haben wir kein Problem. Also Sie haben es ja gerade schon richtig erklärt. Wir kriegen ja aus Katar bisher so gut wie gar kein Gas, zumindest nicht viel. Der größte Anteil des Gases, den wir in Deutschland nutzen, kommt aus Norwegen. Also da hat Norwegen ungefähr die Hälfte des deutschen Gasbedarfs im letzten Jahr abgedeckt. Also Deutschland ist da beim Gas viel weniger vom Nahen Osten abhängig, als oft vermutet wird. Aber er wirkt natürlich, dieser Krieg wirkt trotzdem über den Preis. Also die Gaspreise sind auch gestiegen, sogar wieder einmal um 50%. Das kennen wir ja schon von der letzten Krise. Und also da sind wir weniger abhängig. Die Flüssiggasbezüge, die Deutschland bekommt, wir bekommen ja ungefähr 13% unseres Gases vom Flüssiggas. Und da ist sind die USA die wichtigsten Flüssiggasanbieter, und die können und wollen auch sehr viel mehr Flüssiggas weiterverkaufen. Die haben nämlich riesige Exportkapazitäten aufgebaut und suchen händeringend Abnehmer. Also so, und da bietet sich Europa ja wieder an mit seinen, wir haben da so 700 Milliarden Deal mal gemacht, da soll ja auch noch viel fließen. Also Katar ist da jetzt nur indirekt betroffen, aber sie haben zu Recht den Krisenvertrag angesprochen, den ich als klassischen Kurzschluss bezeichne. Das ist wirklich ein Problem, weil er jetzt so lange gilt, in einer Zeit, wo wir ja schon aus Gas weitestgehend immer mehr aussteigen sollten. Also damals hieß es, oder als wir den Vertrag geschlossen haben, der jetzt ab nächstes Jahr gilt, der sollte Versorgungssicherheit schaffen, nachdem ja russisches Gas weggebrochen war. Und das war in einer Schocksituation auch erklärbar. Aber energiepolitisch eher ein Kurzschluss, finde ich. Also ja, er diversifiziert damit die Bezugsquellen, ganz klar. Andererseits hat er aber auch ein Dilemma. Er bindet uns ja viel zu lange an fossiles Erdgas. Und das, man wollte ja aus der Abhängigkeit heraus. Und das ist so, deswegen nenne ich es auch in meinem Buch so einen klassischen Kurzschluss. Man reagiert auf eine fossile Krise mit fossilen Verträgen. So. Und das kann kurzfristig nachvollziehbar sein. Strategisch darf das kein neuer Lock-in werden. Also die eigentliche Antwort müsste ja sein, den Gasbedarf zu senken, nämlich mit mehr Wärmepumpen, mit mehr Effizienz, mit mehr Gebäudesanierung, mit mehr erneuerbare Wärme. Und in die Diskussion kommen wir ja gar nicht rein, weil wir eine Heizhammer-Diskussion haben oder Biotreppen diskutieren oder so. Genau, und deswegen haben wir da so Kurzschlüsse und haben wieder diesen langen Vertrag mit Katar. Und jetzt aktuell wäre er auch eher ein Problem, weil es ja auch zum Teil nicht geliefert werden kann.
Ja.
Also jetzt vielleicht noch kurz zur Einordnung, 2 Millionen Tonnen Flüssiggas, ne, sind das dann ab 2026 für mindestens 15 Jahre. Das entspricht ungefähr in Deutschland 3 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Der Gasverbrauch jetzt zum Vergleich liegt bei knapp 870 Terawattstunden. Also weiter auf einem hohen Niveau. Also der Gas-Katar-Vertrag ist da so ein Baustein, aber keine tragende Säule. Also insgesamt ist Katar zwar für ganz Europa schon wichtig, aber nicht dominant. Und jetzt an den EU-Gasimporten vielleicht noch da eine Zahl, sind das ungefähr 10% an Flüssiggas, was aus Katar kommt. Ja. Also ein Ausfall Katars ist dann jetzt spürbar, aber nicht annähernd so systemzerstörerisch wie damals 2022 der Ausfall russischer Pipeline-Gasströme.
Ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja eigentlich genau das, was wir, die Situation, die wir haben wollen. Also, dass wir von vielen Richtungen was bekommen und aber dann von keiner Quelle so richtig abhängig sind. Dass jetzt natürlich ausgerechnet die Quelle ist, die wir in der Krise uns neu ausgesucht haben, die jetzt als erstes wieder ein Problem ergibt, das ist ja jetzt eher Zufall, vielleicht nicht nee, Zufall. Nee, aber
das, ja, genau. Also das beschreiben wir in all unseren Studien. Weg von solchen Ländern, wo es geopolitisch riskant ist, und Katar gehört dazu. Und deswegen ist ja immer muss ja die Antwort sein, weg von fossilen Energien. Ja. Und wenn wir importieren, dann bitte aus solchen Ländern, wo wir wissen, dass sie politisch einigermaßen stabil sind, nämlich unsere Wishful Thinking Liste, also die freundlichen Freunde, die wir haben, aus Kanada oder Australien oder wo auch immer. Wenn wir jetzt über grünen Wasserstoff beispielsweise nachdenken, wo es in der Zukunft ja auch darum gehen wird, den zu importieren. Aber diese Region, das zeigen ja viele Studien, unsere auch, ist eine Region, die geopolitisch im höchsten Maße problematisch ist.
Jetzt ist der Spritpreis in Deutschland schneller gestiegen als im Rest der EU. Woran liegt das?
Genau, also das interessiert uns natürlich dann auch an der Stelle, der Spritpreis, so, das ist so die für mich immer am häufigst gestellte Frage so klar. In meinem Leben, ne, dass alle interessieren sich für Spritpreise. Und ich will an der Stelle nur kurz erwähnen, wenn man Strom tankt, interessiert man sich dann nicht mehr für Spritpreise, aber es ist richtig, wir müssen ja drauf gucken, was passiert, so, ne, also dieser schneller steigen, da wurden jetzt kürzlich die Mineralölkonzerne zur Taskforce, die die Bundesregierung gegründet hat, vorgeladen. Die sollten das erklären. Warum ist das denn so? Und die konnten es nicht erklären. Also man kann es auch nicht amtlich verifizieren. Aber was man belastbar sagen kann, also Deutschland liegt derzeit deutlich über dem Durchschnitt der anderen europäischen Länder, die ihre Spritpreise ja auch erhöht haben. Und die Regierung, die reagiert ja ausdrücklich jetzt auf das, was sie auch durch diese schnellen Ausschläge beobachtet. Und jetzt hat sie diese, Frau Reicher hat es, glaube ich, den Raketen- und Federn-Effekt genannt. Also die Preise steigen, wenn der Rohölpreis stark steigt, sehr schnell an wie eine Rakete. Und sinken bei Entspannung nur langsam wie eine Feder. Und das ist auch so. Das haben wir in der letzten Energiekrise auch so erlebt. Warum Deutschland da besonders empfindlich wirkt, hat da mehrere Gründe. Also erstens ist Diesel hier Industrie und Logistik sehr logistikrelevant auch. Und zweitens spielen auch die Raffinerie- und Importstrukturen eine Rolle. Und das Wichtigste ist der Wettbewerb. Den es dann durch diese Konzentrierung der Wertschöpfungskette auf diese wenigen Anbieter dann gibt, der nicht mehr ausreichend da ist. Und deswegen sehen wir, dass die Einpreisung von höheren Effekten deutlich überproportional ist. Und deswegen will die Regierung da ja auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich denke, dass das Kartellamt da gestärkt werden sollte, das ist richtig und man da genauer hingucken muss. Das hat es in der Vergangenheit schon versucht, in der letzten Energiekrise und nicht so richtig was feststellen können. Das heißt, da fehlt auch Transparenz, weil jetzt sagt man, will die Beweislast umdrehen. Das heißt, die Mineralölkonzerne müssen selber begründen, warum macht ihr das denn? Warum steigt das denn so viel höher als in den Nachbarländern? Und jetzt kürzlich konnten sie das wohl nicht begründen. Also und dann, wenn sie das nicht können, dann sagt man, okay, das ist jetzt mangelnder Wettbewerb und dann überlegt man sich wie man darauf reagieren will.
Und da hat man sich was ausgedacht, nämlich, dass es eine Preiserhöhung nur einmal am Tag geben darf an der Tankstelle. Glauben Sie, dass das funktioniert?
Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also einerseits verstehe ich das, weil in Österreich macht man das schon länger und da hat man ja auch so ein bisschen ambivalente Erfahrung. Also zumindest hat man da mehr Transparenz und vermeidet, dass da jetzt ständig am Tag diese ganzen Volatilitäten auftreten. Mhm. Aber man kann auch einmal am Tag die Preise exorbitant erhöhen. Also und dann kann man zwar diesen Raketen- und Federn-Effekt vielleicht so ein bisschen brechen, denke ich. Man kann auch mehr Transparenz schaffen und diese hektischen Intraday-Sprünge da so begrenzen, aber das ändert nichts am eigentlichen Kostentreiber, nämlich den höheren Rohölpreis und die geopolitische Nervosität. Die ist nach wie vor da. Also deswegen kann man es verstehen, so ein Marktordnungsinstrument, das ist aber keine wirkliche Energiepolitik. Also wer da wirklich Preisstabilität will, der muss an die Ursache ran, weniger Ölverbrauch im Verkehr. Deswegen hatte ich es eingangs erwähnt, also Elektromobilität, Effizienz, ÖPNV stärken, weniger fossile Abhängigkeit, sonst kurieren wir nur Symptome. Also es ist so ein Riesenpflaster auf eine Superwunde, die überhaupt nicht wirklich wirkt.
Jetzt haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder gehört, dass es wohl einen sprunghaften Anstieg gibt beim Verkauf von PV-Anlagen, Wärmepumpen und E-Autos. Glauben Sie, das geht auf den Iran-Krieg zurück oder hat das auch innenpolitische Gründe? Also wenn ich zum Beispiel an Katharina Reiches Drohung denke, dass die PV-Förderung bald enden könnte oder die neuen E-Auto-Prämien. Was glauben Sie, ist da der größte Faktor?
Ich denke, es hat beides. Also Energiekriege, die beschleunigen immer auch das Interesse an Unabhängigkeit. Das kennen wir auch aus den vergangenen Krisen. Also wenn Menschen sehen, dass Öl- und Gaspreise binnen Tagen jetzt so hoch schießen können, dann ist das Interesse an PV-Anlagen hoch, an Wärmepumpen, an E-Autos und Das ist dann nicht so ein, als jetzt so eine Klimaschutztechnik, sondern wirklich als Schutz vor fossilen Preisschocks. Das ist vor allen Dingen der geopolitische Effekt, aber innenpolitisch passiert gleichzeitig auch sehr viel. Also in Deutschland gab es jetzt im letzten Jahr etwa so 430 neue Balkonsolaranlagen und deswegen der Solarausbau, der ist nach wie vor sehr hoch. Und auch bei den Wärmepumpen sieht man deutlich mehr verkaufte Geräte, endlich ein bisschen mehr, als dass die Leute immer noch so viele Gasheizungen einbauen. Also deutlich mehr mittlerweile 2025 als Gasheizung, also ich glaube so knapp 290.000 neue Wärmepumpen. Und bei den E-Autos liegt man bei den rein elektrischen Neuzulassungen im Februar allein um 29% höher als im Jahr zuvor. Das heißt, da sieht man schon einen Trend deutlich vor dem Krieg, aber der Krieg ist da vielleicht so auch so ein zusätzlicher Beschleuniger, so schrecklich der Krieg auch ist. Aber auch Katharina Reiches Drohung, jetzt die PV-Förderung zu stoppen, das sind sogenannte Vorzieheffekte, die wir dann auch immer wieder sehen, weil solche Debatten solche Vorzieheffekte hervorbringen. Also diese Diskussion, dass es da andere Fördermechanismen geben wird für neue PV-Anlagen, dass alles zurückgefahren wird und so weiter. Und das bedeutet dann für private Haushalte vor allem Unsicherheit. Und die Unsicherheit erzeugt den Kaufdruck und so nach dem Motto, jetzt lieber noch installieren, bevor sich die Bedingungen verschlechtern. Mhm. Und deswegen werben ja auch PV-Anlagenberater und so weiter, damit jetzt noch schnell so eine Anlage zu kaufen. Das ist aus ihrer Sicht logisch. Aber wenn so ein möglicher Förderwechsel im Raum steht, dann argumentieren viele Anbieter jetzt noch sichern, so ja, bevor das alles vorbei ist. Aber trotzdem, wir müssen ja mehr PV-Anlagen auf die Dächer bekommen. Und diese politische Unsicherheit, die erhöht vielleicht jetzt so eine Transaktionsbereitschaft kurzfristig, aber schafft auch Hektik, würde ich sagen, statt wirklich Verlässlichkeit.
Ja, ist halt auch die Sache, jetzt wollen alle gleichzeitig all diese Dinge haben und es gibt nicht genug Anbieter, die das alles installieren können in der erhofften Zeit. Das ist natürlich dann auch irgendwie doof.
Ja, genau. Ja, genau. Und das erhöht dann auch wieder die Preise. Ja. Deswegen wäre Verlässlichkeit schon gut. Und diese ganze Unsicherheit, die man jetzt einführt durch die schrecklichen Diskussionen, wie ich auch in dem Buch mich vehement gegen ausspreche, diese ganzen Diskussionen, die wir da immer wieder haben, sondern wirklich Verlässlichkeit reinbringen und den Menschen einmal erklären, bitte, ihr könnt das machen, ohne dass es jetzt gleich morgen die Welt untergeht. Also Wärmepumpen werden ja mittlerweile auch irgendwie ideologisch aufgetrieben, dass da Anbieter, die Wärmepumpen einbauen wollen, sich plötzlich als Grüne sehen, die da irgendwie beschimpft werden, so. Also das ist, als wenn es eine Bedrohung wäre, so. Und das ist es natürlich überhaupt nicht. Und da müssen wir raus aus diesen Grabenkämpfen, sondern rein in Lösungen. Und da hilft die jetzige Regierung überhaupt nicht, indem sie da so viel Unsicherheiten schafft.
Vor einer Weile habe ich mal über Glasfasernetze geschrieben, ein Video für Dr. Watson. Und da ist mir aufgefallen, offensichtlich ist es gar nicht so gut, wenn sehr schnell sehr viel Geld in einen Sektor fließt, weil dann eben diese Engpässe entstehen. Und vor allem gab es dann wohl auch sehr viele Scharlatane, die sich eigentlich mit Glasfaserausbau in dem Fall überhaupt nicht auskannten und dann irgendwas gemacht haben, was also unter aller Sau war. Und das muss man eigentlich alles wieder rausreißen. Hoffen wir mal, dass jetzt das hier nicht passiert, ne?
Genau, also und apropos Scharlatane, alles wieder rausreißen, also davon hatten wir in unserem Bereich hier in der Nähe, wo ich wohne, einige, die da irgendwie auf die reingefallen sind und da war hier auch teilweise alles lahmgelegt, weil das alles wieder rausgerupft werden musste, so, und das ist natürlich problematisch, genau, und hoffen wir, dass das hier nicht passiert. Hätten wir einfach das laufen lassen, jetzt auch mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz oder GEG-Format als Heizungshammer, jetzt haben wir ja einen neuen Heizungshammer mit dieser Biotreppe, hoffen wir mal, dass das jetzt nicht wieder in so eine Richtung geht, dass das alles kaputt gemacht wird und der Markt auch kaputt gemacht wird, dass die Anbieter Verlässlichkeit haben, die wünschen sich das ja auch, Klarheit, Verlässlichkeit, dass umgestiegen wird, dass diejenigen, die sich dafür auch interessieren, vernünftige Informationen bekommen und die Anbieter keine Scharlatane sind, sondern dass alles vernünftig eingebaut wird. Und da kann man sich auch gut beraten lassen, so. Aber da hoffen wir, dass das jetzt keine Scharlatane auf den Plan ruft, die dann da kurzfristig irgendwas versprechen. Und am Ende hat man dann nur Probleme, so. Ne? Mhm. Also der Markt könnte heute sehr viel etablierter sein und einfach auch eine verlässliche Ausbaurate für Wind und Solar, die wir dringend brauchen, auch garantieren, weil technisch ist das alles möglich und die Handwerker und alle wissen auch, wie es geht. Aber wenn man da ständig die Menschen verunsichert und irgendwelche Gespensterdebatten an den Tag holt, die man gar nicht braucht, dann wird es natürlich schwieriger.
Ja, gut. Jetzt haben wir ganz lange gesprochen über den Iran-Krieg bis hin zur Energiewende. Als abschließendes Fazit, was glauben Sie denn? Ist der Iran-Krieg ein Glück im Unglück für die Energiewende?
Ich würde ja niemals einen Krieg irgendwie so als Glück bezeichnen. Dafür ist das menschliche Leid viel zu groß. Genau, so war es ja auch nicht gemeint. Aber energiepolitisch legt dieser Krieg schonungslos offen, was ich auch in meinem Buch beschreibe. Fossile Abhängigkeit ist ein Systemrisiko. Sie macht Volkswirtschaften teuer, verletzlich, politisch erpressbar. Und wenn man aus dieser Krise die falsche Lehre zieht, also noch mehr fossile Infrastruktur, noch mehr Gas-Lock-ins, noch mehr Krisenmanagement statt Strukturwandel, dann wäre das der nächste Kurzschluss und die richtige Lehre ist rein in die Erneuerbaren, wie wir es gerade besprochen haben. Mehr Energie sparen, den Menschen dabei auch helfen, niedrige Einkommensbezieher unterstützen, Elektrifizierung, nachhaltige Mobilität bezahlbar machen, Speicher, echte Wärmewende. Also das ist eben nicht nur ein Klimaschutzinstrument, das ist ein Instrument oder überhaupt die Instrumente für Preisstabilität, Versorgungssicherheit und Friedenspolitik.
Kommen wir zur Publikumsfrage. Wir haben eine ganz tolle E-Mail von Simone bekommen. Sie möchte sich als Bürgerin für die Energiewende einsetzen, fühlt sich dabei aber alleingelassen. Sie schreibt: Hallo an das Team von Klimakompass. Erstmal möchte ich mich für den Podcast bedanken. Ich höre ihn gerne. Gerade habe ich die Folge zur Vollbremsung der Energiewende gehört. Dazu habe ich folgende Fragen oder Rückmeldungen. Ich höre die Inhalte zu Klima und die fatalen politischen Entscheidungen von so vielen Seiten und habe oft das Gefühl, ich bin doch schon im Boot. Ich brauche als Privatperson eine Orientierung und Unterstützung, aber ich wäre sowas von bereit, den Weg mitzugehen. Die Zielgruppe müssten doch eigentlich diejenigen sein, die das noch nicht verstanden haben oder bereit sind, in diese Richtung zu steuern. Das gibt mir ein Gefühl der Ohnmacht. Ich wünsche mir auch den Blick darauf, welche Möglichkeiten gibt es, die Entscheidungen auf politischer Ebene zu beeinflussen und damit der Gaslobby etwas entgegenzusetzen. Was passiert da gerade und welche Möglichkeiten habe ich, dazu beizutragen? Wer hat mit dem Klima im Blick einen Einfluss auf diese Entwicklungen? Und es gibt für mich auch die Frage nach einer Einordnung, inwieweit Frau Kempfert einen Einfluss hat. Sie bekleidet einen wichtigen Posten. Gibt es Gespräche, gibt es Gremien, in denen sie ist und dazu ihre Meinung einbringen kann? Als Idee, wie ich einen Beitrag leisten kann zur Energiewende, merke ich, dass ich mir eine Unterstützung und Orientierung wünsche. Ich habe da schon an Quartierplanungshelfer gedacht. Warum kann nicht eine Quartiersplanung einen Entwurf fertigen, auf die nächsten 10 Jahre ausgerichtet, wie eine energetische Transformation aussehen kann? Also sowas wie Infos von der Stadt. Wie sieht das mit Photovoltaik aus, wie mit der Wärmepumpe, wie mit den Ladesäulen in meiner Straße für ein E-Auto und so weiter. Ich bedanke mich und wünsche noch weiterhin viel Erfolg mit freundlichen Grüßen.
Ja, schön, oder? Tolle E-Mail von Simone, ja,
finde ich auch.
Eine tolle Frage. Also ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an Simone für diese tolle Frage. Und sie spricht da etwas an, was ich wirklich sehr, sehr häufig höre. Also viele Menschen sagen, ich bin noch längst im Boot, ich habe das verstanden, wir brauchen Klimaschutz, aber warum richtet sich die Kommunikation immer an mich und nicht an diejenigen, die es noch nicht verstanden haben? So. Und dann entsteht dieses Gefühl der Ohnmacht und das Gefühl kann ich super gut nachvollziehen. Und ich glaube, man muss da 2 Dinge auseinanderhalten. Also zum einen braucht es weiterhin Aufklärung und auch gesellschaftliche Debatten. Dazu versuchen wir ja auch hier einen Beitrag zu leisten, indem wir immer wieder aufklären. Zum anderen gibt es tatsächlich mehr Möglichkeiten, auch Einfluss zu nehmen, als viele denken, gerade auf der lokalen Ebene. Denn die Energiewende passiert jetzt nicht nur, wo wir gerade sind, in Berlin oder Köln oder wo auch immer. Sie passiert auch in nicht nur in Städten, auch in Gemeinden. Und dort wird eben auch entschieden, wo Wärmenetze entstehen, wo wo Solaranlagen gebaut werden können, wie Ladeinfrastruktur für Elektroautos, wie das aussieht oder wie die gebaut werden können oder wie Gebäude auch künftig geheizt werden können. Und ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel die kommunale Wärmeplanung. Die wird ja auch angesprochen von Simone. Also Städte und Gemeinden müssen ja derzeit systemisch planen. Also auch wie die Wärmeversorgung der Zukunft klimaneutral werden kann. Für große Städte müssen die Pläne ja bis 2026 vorliegen, für kleinere Kommunen bis 2028. Und das ist im Grunde genau das, was Simone ja auch anspricht, also eine Art Fahrplan für ein Quartier, für eine Stadt. Also die Frage, wo Wärmepumpen sinnvoll sind, wo ein Wärmenetz entsteht, wo Solarenergie ausgebaut wird und so weiter. Und ganz wichtig, diese Prozesse sollen ja nicht im stillen Kämmerlein stattfinden. Also Bürgerinnen sollen sich beteiligen und sollen auch beteiligt werden. Genau, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, da sich einzubringen, zum Beispiel auch über Bürgerversammlungen, lokale Initiativen, Beteiligungsverfahren der Stadt, das weiß die Simone alles bestimmt. Aber der zweite Punkt ist die Frage, was passiert politisch gerade überhaupt? Und da sind wir inmitten so einer großen Debatte oder auch große Transformation und deshalb wird ja auch heftig gestritten, deswegen auch über Buch, aber über Gas, über Heizung, über Infrastruktur, da auch Aufklärung zu schaffen. Und da ist jetzt auch so ein wichtiger Punkt der sogenannte CO2-Preis. Da gibt es jetzt diesen europäischen Emissionsrechtehandel für Gebäude und Verkehr. Das heißt, fossile Energien wie Gas, auch Öl, Benzin, die werden schrittweise teurer. Das haben wir eben schon besprochen, auch weil da Klimaschäden eingepreist werden. Und ein zentraler Anreiz auf erneuerbare Energien soll eben auch dazu gegeben werden. Und deshalb ist es aus meiner Sicht problematisch, wenn jetzt die Politik weiterhin so stark auf Gas setzt, auf fossile Infrastruktur, das alles verlängert, da verlängert sie ein System, was ohnehin auslaufen muss. Und deswegen stellt Simone, finde ich, hier so eine richtige Frage. Wer hat eigentlich Einfluss? Und natürlich haben Regierungen Einfluss, aber nicht nur sie. Einfluss haben auch Kommunen, Stadtwerke, Bürgerenergiegenossenschaften, Wissenschaft, aber auch Umweltverbände, organisierte Bürgerinnen und Bürger, würde ich sagen. Und in Deutschland gibt es mittlerweile so hunderte Bürgerenergiegenossenschaften. Schließen sich ja Menschen zusammen. Die investieren dann auch gemeinsam in Solar- und Windprojekte. Ich bin auch an einigen beteiligt. Macht auch Spaß, damit zu machen. Und die schaffen damit lokale auch Wertschöpfung. So ein praktisches Beispiel dafür, wie die Energiewende von unten entstehen kann. Und dann fragt Simone ganz konkret nach meinem eigenen Einfluss. Also ich bin eine Wissenschaftlerin und das bedeutet, ich schreibe Studien, ich berate die Politik, ich sitze in wissenschaftlichen Gremien, wie aktuell im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Wir erstellen evidenzbasierte Analysen und bringen die auch in politische Debatten ein. Und im Sachverständigenrat für Umweltfragen beispielsweise stellen wir viele Studien, und da beraten wir die Bundesregierung auch direkt. Aber die Wissenschaft, die entscheidet keine Gesetze. Also wir können eine Orientierung geben, aber auch, ich würde sagen, Fehlentwicklungen kritisieren, Alternativen aufzeigen. Aber die Entscheidungen am Ende des Tages treffen demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker. Und deshalb ist auch gesellschaftlicher Druck so wichtig. Viele Veränderungen in Energie- und Umweltpolitik sind auch entstanden, weil Menschen sich organisiert haben und gesagt haben, so, wir wollen jetzt diese Veränderung. Und deswegen finde ich Simones Idee mit der Quartiersplanung im Übrigen super gut und auch super wichtig. Genauso müsste die Energiewende viel häufiger gedacht werden. Also nicht jede einzelne Person mit seiner eigenen Heizung, mit dem eigenen Auto, sondern gemeinsam im Quartier. Also dann guckt man, wo lohnt sich PV, wo können mehrere Häuser gemeinsam eine Wärmepumpe nutzen. Diese Idee haben wir auch privat schon öfters mal gehabt. Das ist nicht leicht, das Quartier zu überzeugen, aber kann man irgendwie mal angehen und auch schaffen. Oder wo fehlen Ladepunkte, wo kann man Mobilität besser organisieren. Und das schafft dann Orientierung und es nimmt den Menschen die Unsicherheit. Und das finde ich das eigentliche Kernproblem im Moment. Viele Menschen sind ja bereit mitzugehen, aber sie wissen nicht genau, wie soll jetzt der Weg aussehen. Und da muss die Politik auch besser werden, so weniger Verunsicherung, klare Fahrpläne. Und das ist, finde ich, meine wichtigste Antwort auf dieses Gefühl der Ohnmacht. Energiewende ist keine reine individuelle Aufgabe. Niemand kann allein irgendwas da tun oder musst du allein irgendwas retten. Es geht darum, dass Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt und dass Menschen sich dort einbringen, wo Entscheidungen getroffen werden. Und das passiert oft näher vor unserer Haustür, als wir denken. Insofern Vielen Dank an Simone. Also großartig, dass sie dieses Thema aufgebracht hat. Und ich glaube, dass sie ganz, ganz vielen Menschen aus der Seele spricht.
Das glaube ich allerdings auch. Eine Frage noch, weil mir war der Begriff nicht so geläufig. Mit Quartier, damit ist ein Stadtviertel gemeint, richtig?
Ja, genau. Okay, ist ein Stadtviertel gemeint. Kennt man aus der Architektur, da gibt es diese sogenannte Quartiersplanung. Und das kann aber eine gewisse Häuserzeile sein, beispielsweise. Also je nachdem, wie man das da definiert. Aber so, üblicherweise ist es so der Kiez, in dem man wohnt, um das mal deutlich zu machen. So. Und da, das ist, wird häufig als Quartier bezeichnet.
Alles klar. Das ist bei uns nicht so üblich als Bezeichnung.
Also in Köln, oder?
Ja. Echt? Also ich habe das noch nie so gehört. Stadtviertel heißt es.
Okay, ja. Ja, ist es vielleicht, es kommt tatsächlich eher so aus der Architektur, daher kennt man das vielleicht eher.
Ja. Ich habe auch mal gehört, dass, glaube ich, in der Schweiz üblich ist, Stadtviertelquartier zu sein. Okay, gut. Vielen lieben Dank für diese Antwort. Ich möchte dazu noch erwähnen, dass wir in unseren Klimavideos von Dr. Watson auch die Zuschauer immer wieder auffordern, sich an die Kommunen zu wenden und die nach Anpassungsplänen zu befragen, weil wir glauben, es reicht manchmal schon einfach, wenn ganz viele Leute Interesse zeigen für das, was da passiert, damit sich irgendwas bewegt. Aber natürlich ist es noch besser, wenn man sich auf diese Art noch mit einbringt in Bürgerinitiativen, Quartierplanung und so weiter.
Ja, man ist nicht hilflos oder man ist nicht machtlos. Jeder kann was tun, egal wo, egal an welcher Stelle.
Wenn auch Sie eine Publikumsfrage für Claudia Kempfert haben, dann stellen Sie uns die doch bitte per E-Mail klimakompass@22.film oder benutzen Sie die Kommentarfunktion von YouTube oder Spotify. Das war's dann auch schon wieder. Wir haben das Ende der Folge erreicht. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen, dann wieder mit meiner Kollegin Elli Ries. Danke fürs Zuhören und danke an Sie, Frau Kempfert.
Danke ebenso und ich wünsche allen eine schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Klimakompass mit Claudia Kempfert, eine Produktion der 22 Film GmbH Köln. Redaktion und Moderation heute von Dr. Dennis Eckmeier. Alle relevanten Quellen, Referenzen und zusätzliche Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes oder auf YouTube in der Videobeschreibung.